Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der Produzent und der eine Host und mit mir wie immer hier mein Co-Host Tobias Siebel, der Gründer der Tala und Tala Konferenz. Hallo Tobias.
Hallo Tobias, schön, dass wir wieder dabei sind.
Ja, erzähl mal Tobias, hast du heute schon was gegessen?
Jede Menge. Ich werde, je nachdem, mit wem man spricht, liebevoll die Buffetfräse genannt.
Also, essen kann er. Das ist gut. Und das ist ja an sich auch ganz schön. Dann schließe ich mal daraus, dass du heute auch schon gearbeitet hast. Wie komme ich jetzt zu diesem Schluss, Tobias? Das musst du mir mal sagen. Du bist hier der Theologe von uns beiden. Arbeiten, essen, wie hängt das denn mit dir zusammen?
Tja, das fragen wir den Peter Wick, unseren Stammgast, der jetzt nochmal da ist. Nach längerer Zeit haben wir den alten Theologieprofessor nochmal eingeladen. Von der Ruhr-Universität in Bochum. Und wir sprechen über ja das geflügelte Wort, ein Vers, der viel bewegt hat in den letzten Jahrhunderten. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Von Paulus. Boah. Wahrscheinlich von Paulus. Man weiß es gar nicht so genau.
Aber dazu erzählt Peter auch gleich noch was. Aber echt ein hartes Wort. Ne? Ist so ein kleines Schwert, finde ich. Weil das kann man natürlich wunderbar nutzen, um Leuten damit ein oder auch gern zwei überzubraten, zum Beispiel aktuell in der politischen Debatte. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir loten das mal aus. Was heißt das überhaupt? Ja, in der Bibel steht ja manchmal echt komischer Kram, so zumindest wenn man beim ersten Mal rüberliest. Aber dank Einordnung kann man es dann besser fassen. Und wer könnte das besser als Professor Peter Wick, der ja als Spezialgebiet nochmal was hat?
Der ist für Neues Testament zuständig, hat da einen Lehrstuhl für und ich denke auch, dass wir da hin und her überlegen, jetzt in der Folge. Wir haben sie ja schon mit ihm im Kasten, das Interview.
Genau.
Von daher auf jeden Fall gut, mal über so einen prominenten oder sehr prominent gewordenen Vers nachzudenken, weil das auch als Sprichwort übergegangen ist in die deutsche Sprache und auch immer wieder mal in politischen Diskursen oder gesellschaftlichen Diskursen aufgegriffen wird und auch gar nicht ganz so leicht in die eine oder andere Ecke wegzuschließen ist. Vielleicht bleibt er so provokant, wie er sich anhört.
Dann würde ich sagen, hören wir mal rein, oder?
Auf geht's und guten Appetit allen.
Genau, und viel Spaß.
Peter, willkommen zurück im Tala und Tala Podcast.
Ja, hallo an die beiden Tobiasse.
Unser Stammgast.
Unser Stammgast, lange verschollen. Also Leute, die auf der Konferenz waren, die haben dich ja schon gesehen, aber im Podcast sind doch jetzt einige Folgen ins Land gezogen ohne dich. Du bist wieder da und wir haben ein spannendes Thema dabei. Geht um das geflügelte Wort, kommt aus dem Neuen Testament, wo du ja Experte für bist. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Tötem.
Wo steht das, Tobias? Du kannst ja viel behaupten, also von wegen steht in der Bibel, aber vielleicht jetzt auch in irgendeinem Parteiprogramm in Wirklichkeit.
Ja, das glaube ich auch, da werden wir bestimmt gleich auch noch zu sprechen, aber das kann ja der Theologieprofessor selber sagen, wo es steht. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Kontext dazu geben, was Paulus oder wo Paulus das geschrieben hat und
der
warum.
Paulus.
Also Bibelwissen sollte ja auf gar keinen Fall exklusiv an Professoren gebunden sein. Ich sage mir manchmal, vor 200-300 Jahren gab es viele Bäuerinnen, die eine viel bessere Bibelkenntnis hatten wie ich. Aber es steht im 2. Thessalonischer Brief im 3. Kapitel und zwar der Vers 10.
Was ich mir so gemerkt habe, ich meine, ich bin ja hier von uns dreien derjenige, der wirklich am allerwenigsten theologische Bildung hat, mit Abstand. Aber was ich mir so gemerkt habe, ist, wenn es von Paulus kommt, dann ist der Kontext halt extrem wichtig. Ne? Der hat das irgendwie an eine Gemeinde geschickt. Und er hat dann oft auch gewusst, wo dort der Schuh drückt. Ja. Und hat er meistens so hoffentlich, mehr oder weniger passgenaue Briefe denen geschickt. Also im Sinne der Korrektur und vielleicht manchmal auch der Bestätigung und Ermunterung. Ist das hier auch so, Peter?
Ja, also vielleicht der Allgemeinbildung halber Gerade beim zweiten Thessalonischer Brief wird diskutiert, ob der vielleicht auch von einem Schüler von Paulus oder von einem Schüler geschrieben worden ist. Aber der Kontext, der ist hier wirklich ganz wichtig. Und zwar ist das in der Antike sehr selbstverständlich. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es gibt eine riesige Gruppe, die nehmen sich da raus, und das sind die ganz Reichen. Die ganz Reichen, das sind eben die, die nicht arbeiten müssen, sondern die haben Zeit für Muße, die haben Zeit für Künste, haben auch Zeit für Politik, aber arbeiten in dem Sinne müssen die nicht. Aber sonst war das selbstverständlich und auch, also unhinterfragt. Und wenn man sich jetzt nämlich das vorstellt, jetzt gibt's da so eine Unterschichtsbewegung, also antike ganz kleine Oberschicht, und dann das, was wir Mittelschicht nennen, das gibt's also nur im ganz, ganz Kleinen, und dann eine große Unterschicht. Und das war völlig klar, dass da jeder arbeiten muss, und das fang auch schon an, also zu Entwicklungszeiten, wo wir noch von Kinderarbeit auf jeden Fall sprechen würden. Und jetzt kommt da so eine Jesusbewegung, und an ihrer Spitze steht einer, also der in seinem Leben nicht gearbeitet hat während seines Dienstes. Also Jesus hat so viel gemacht und so, aber so nach der Auffassung der Leute hat er nicht gearbeitet, sondern ist durchs Land gezogen. Ja, und die ließen sich Sponsoren von, also das Lukas-Evangelium sagt im Anfangs 8. Kapitel, da benennt es das mal konkreter, von reichen Frauen ließen sich die Sponsoren. Und dann ist sowas in die Welt gesetzt in dieser Bewegung. Ja, wenn ich jetzt so richtig als Prophet umherziehe, muss ich dann arbeiten oder kann ich nicht davon leben?
Also super, ich gehe in den Dienst. Yes.
Ja, genau. Aber stellt euch vor, das ist zum ersten Mal eine Option. Und also so eine Option für die Breite, der Leute, die dann zur Gemeinde gehören. Und Paulus sagt, er mache seinen Dienst so und noch mehr wie die anderen Apostel, aber die können auch davon leben und die dürfen davon leben. Und er sagt dann, ich mache aber eine Ausnahme, ich will nur von dem leben, was ich mit den Händen schaffe. Da ist so dieser Zeltmacher, Ledernäher, Lederverarbeiter, Paulus. Aber er bezeichnet sich da als Ausnahme von den anderen Aposteln, die da unterwegs sind, genau. Also es wird ein neues Phänomen in die Welt gesetzt, und jetzt nützen das welche aus, und das stößt auf Missfallen. Die sind dann auch unterwegs und lassen sich auch bezahlen für ihre Dienste, und offensichtlich gibt es so einen Wildwuchs.
Ja, und Paulus selber schreibt ja vorher auch, also wenn wir jetzt vom Kontext sprechen, auch Verse 8, 9, einfach mal weiterlesen, schreibt er ja auch, dass er irgendwie Tag und Nacht arbeitet, um keinem zu Last zu fallen. Also ein sehr hohes Arbeitsethos, was Paulus da in den Ring wirft, oder?
Ja, genau. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Das ist ein schwieriges Wort von Paulus, weil das sicher stimmte, aber weil sich das viele als zum Vorbild genommen haben, aber dann andere Worte von Paulus, die dazugehören, sich nicht zum Vorbild genommen haben, nämlich das mit der Ehelosigkeit, dass die ja viel besser sei. Und die brauchte natürlich Paulus, um around the clock zu arbeiten. Wehe denen, die beides versuchen. Also,
Es ist aber schon ein wirkungsmächtiger Text geworden. Also ich bin ja eingestiegen mit dem, dass es zum geflügelten Wort wurde. Da können wir gleich, finde ich, noch zu dieser politisch-gesellschaftlichen Debatte zustoßen. Aber es ist ja auch für den protestantischen, zumindest mal für den protestantischen Arbeitsethos schon sehr relevant geworden. Also gerade dieses paulinische Ideal, ich arbeite die ganze Zeit und die faulen essen, die sollen auch nicht essen, so ungefähr. Oder auch dieses, was er schreibt ja auch, ey, das hat was mit Ordnung zu tun und ihr seid irgendwie unordentlich, wenn ihr das nicht macht. Das hat ja schon sehr geprägt, oder? Wie schätzt du das
man,
ein?
Man könnte das fast als Startschuss zur Leistungsgesellschaft jetzt erstmal so lesen, ne?
Ja, das ist sicher nicht falsch, dass im Neuen Testament das Potenzial steckt. Aber da muss man auch fairerweise sagen, das ist ein Potenzial, das sich auch ganz anders realisieren kann. Aber wir haben mit Paulus und in der Nachfolge von Paulus haben wir doch immer wieder Leute, die sich ganz dem kirchlichen Dienst verschrieben haben und auch so nach modernem Verständnis Workaholiker geworden sind, ja, ganz für den Herrn, für den Dienst. Liebe, es gibt da einen berühmten Brief von Bernhard von Clairvaux an seinen Papst, wo er ihm eben auch dringend davor warnt und sagt, komm aus dem Workaholismus raus, nimm dir Zeit für dich. Wer unbarmherzig mit sich selber ist, der wird zu allerletzt auch unbarmherzig mit den Menschen werden. Und so, also dieses Potenzial ist sicher da, aber es ist nicht das Einzige, was möglich ist aufgrund dieser Stellen und auch aufgrund von Paulus und natürlich aufgrund von Jesus, der sich ja so lange verborgen gehalten hat und dann ein paar Jahre konzentriert in die Öffentlichkeit getreten ist, aber sich da auch immer wieder zurückgezogen hat. Da ist natürlich noch ein ganz anderes Potenzial mit drin, ja.
Ja, und du hast ja auch gesagt, dass es bei Paulus tatsächlich eine Abgrenzung auch zu anderen Aposteln und anderen Strömungen ist. Weil du hast ja bisher eingestiegen, hast gesagt, dass es jetzt was Neues ist, dass wirklich auch die Unterschicht mal ein Modell findet, wo sie nicht im klassischen Dienst Erwerbstätigkeit machen muss. Mm. Ja. Also das hätte ja auch rezipiert werden können, ne?
Ja.
Also man muss ja nicht nur Paulus lesen, ja, wenn man jetzt Neutestamentler ist.
Ja, und das muss man auch so sagen, also nicht Erwerbstätigkeit, also sie leben vom Brot der anderen. Also was sie nicht selber produzieren, gut, es gibt natürlich auch die Handwerker, die auch vom Brot der anderen leben, aber dafür produzieren die dann den Pflug oder weiß nicht was. Und nee, die haben eigentlich eine geistige Gabe, die sie über die Worte weitergeben. Und das waren vorher ganz kleine philosophische Kreise, die sich so etwas erarbeiten konnten oder auch religiöse Kreise, also das Einzelne zum Priester wurden, aber auch da ist man meistens das geworden, wenn man schon familiär irgendwie so prädestiniert gewesen ist. Aber jetzt, dass man da zu einer Bewegung kommt und plötzlich ist so eine Möglichkeit, wo Top-Vorbilder diese Möglichkeit auch realisieren, das ist sicher was im Ausmaß etwas Außergewöhnliches, ja.
Und das ging ja auch nur, du hast das eben gesagt, durch Sponsoren. Wie hängt das zusammen mit, was wir auch vielleicht in der Apostelgeschichte und so weiter haben, so von wegen Gütergemeinschaft der ersten Christen und Co. Das muss ja irgendwie, also diese Option, dass jemand sagt, okay, ich lebe jetzt nicht von dem, was ich selber produziere an Brot und Co., sondern ich gehe in den Verkündigungsdienst oder was auch immer. Das funktioniert ja nur, wenn andere dann da sind und ihm Brot geben.
Genau. Genau.
Kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen oder deine Sicht auf die Dinge da, wie das zusammenhängt und wie man das verstehen kann, die damalige Situation?
Ja, auch das ist etwas Neues, dass eine Gemeinschaft, die nicht über Familie und Sippe konstituiert ist, Sorge füreinander übernimmt, auch materielle, finanzielle Sorge, also materielle Sorge auch mit der Nahrung und dass da niemand hungert und zu kurz kommt. Und das, also Lukas Evangelium betont das dann danach mit der Apostelgeschichte und zeigt so, dass Jesus das eigentlich nicht gemacht hat, oder? Sondern das war so diese Gruppe, wenn man da ganz dazugehört hat, dann war man eben von diesen Sponsoren abhängig. Aber dass dann eine Gruppe sich untereinander finanziert, das ist schon eine ganz kühne Errungenschaft. Gibt's auch ganz vereinzelt Aber da ist das eher Leute, die sich das leisten können, in so eine spezielle Gemeinschaft in der Wüste, jetzt im Judentum einzutreten. Aber das ist was anderes, wenn da eine Gemeinschaft aus Armen und Reicheren besteht und plötzlich ist da so der Anspruch, dass man untereinander teilt und schaut, dass niemand hungert und niemand zu kurz kommt.
Aber das ist ja erstmal nicht schlecht. Das ist ja Gemeinschaft und sich kümmern. In diesem Wort steckt ja aber doch auch was drin, was so ganz extrem hart ist, ne? Also wenn ich arbeiten will, klar, da steckt das Will drin, nicht wer nicht arbeiten kann, aber wenn ich arbeiten will, da soll ich verhungern, ne? So, das ist es ja am Ende des Tages. Das heißt auch nicht, der muss betteln, sondern der soll nicht essen. Das kann ja unmöglich so gemeint gewesen sein, oder?
Also ihr merkt es vielleicht, ich möchte das jetzt die ganze Zeit ein bisschen abfedern, aber nicht um dem auszuweichen, sondern schon auf das zuzukommen. Ich möchte das vertiefen, Tobias, mit dem Will. Wer nicht arbeiten will, es gibt natürlich eine ganze Gruppe und das waren viele Menschen. Also ich habe jetzt gerade eine Zahl so im Kopf von 15% ohne Gewehr, die betteln mussten. Zum Teil, weil sie wirklich keine Möglichkeit hatten zu arbeiten. Also dieser ganze Bereich, den wir als Behinderung bezeichnen, oder der Gelähmte da am Tempeltor in Apostelgeschichte 3 und die vielen anderen, der blinde Bartimäus, der betteln musste aufgrund seiner Blindheit. Da ist dann das Evangelium so, dass solche Leute auch integriert werden in die Gemeinschaft. In den Geschichten, die erzählt werden, nachdem sie geheilt worden sind. Aber diese Leute werden nicht verachtet, sondern sie werden dazu eingeladen. Also da gibt's auch große Gruppen, die nicht arbeiten können. Und es gibt auch der Mangel an Arbeit, der dazu führt, dass man Arbeitnehmer auch ausnützen kann. Ja. Das spielt ein Gleichnis vom, wo alle denselben Lohn bekommen bei den Tagelöhnern, spielt das natürlich eine Rolle, dass da gar nicht alle zum Zug kommen, die arbeiten wollen. Genau, und dann haben wir hier eben dieses Wort und das ist durchaus dann in diesem Kontext, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln und arbeiten nicht, sondern treiben unnütze Dinge. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Ja, und also das ist natürlich keine Sozialanweisung für den Umgang mit Menschen, die nicht arbeiten wollen im Römischen Reich, oder? Sondern das ist es ist eine Anweisung für Umgang mit solchen Leuten, die das in der Gemeinde tun. Und es ist ja tricky, weil diese unnützen Dinge, das sind sicher Dinge, die ganz ähnlich sind zu denen, die der Schreiber dieses Briefes macht. Nämlich zu lehren, unterwegs zu sein, in der Gemeinde aufzutreten. Und da ist das ein sehr hartes Wort. Also ihr habt nach dem Kontext gehört und ihr seht, der Kontext ordnet das ein und relativiert das auch ein Stück weit. Ja.
Ja, was ich spannend finde, wir wollen ja auch so ein bisschen diese gesellschaftliche Debatte aufmachen. Genau. Wir sind jetzt nicht mehr im Römischen Reich, sondern heute 2024 nehmen wir den Podcast auf. Erstmal fand ich spannend, dass du sagst, okay, damals, wer konnte denn oder wer war der Einzige, der nicht arbeiten wollte? Das waren die Reichen teilweise, ja. Ne? Was du ganz eingangs gesagt hast. Und wir haben ja aktuell zumindest in Deutschland die Debatte.
Ganz anders als
heute. Genau, aber heute haben wir die Debatte ja nach unten. Also, dass wir sagen, okay, Mittelschicht und Unterschicht und Co., wenn man das denn noch so sagen möchte, dann wir reden irgendwie über Bürgergeld, wir reden über bedingungsloses Grundeinkommen. Und da geht es ja weitestgehend immer um Menschen, die nicht so viel Geld haben oder vielleicht auch gar kein Geld haben.
Und wir reden darüber, was besteuert wird, ne? Arbeit oder Eigentum zum Beispiel.
Auch ja, das auch. Aber wir werfen den Leuten vor, oder was eine Debatte ist, dass wir sagen, okay, kann ja nicht sein, dass so viele Menschen jetzt Bürgergeld beziehen möchten. Die sollen gefälligst mal arbeiten und das Bruttosozialprodukt nach vorne bringen. Und wir haben ja schon auch in der Breite der Bibel zumindest die positive Konnotierung von Arbeit im Sinne von Gestaltung und Würde des Menschen, dass er arbeiten kann und dass er etwas Kreatives tun kann und auch von mir aus auch produzieren kann und so weiter und so fort. Wie siehst du das denn in der aktuellen politisch-gesellschaftlichen Debattenlage, Peter?
Also, dass Menschen in Arbeit kommen, das muss ein ganz hohes politisches Ziel sein. Ich glaube, auch für eine politische Gemeinschaft, also auch für Deutschland, ist das ein ganz großes Ziel, dass möglichst viele Arbeitsfähige im arbeitsfähigen Alter auch arbeiten. Das schafft Ungleichgewicht in einer Gesellschaft. Und ich denke, das mit dem Grundlohn, das ist ein Konzept, das jetzt, ich darf es ja von meiner Perspektive her, und deshalb fragte mich ja jetzt auch aus biblischer Perspektive, das ist ein Konzept, das nicht wirklich funktioniert.
Du meinst das bedingungslose Grundeinkommen?
Das bedingungslose Grundeinkommen, genau, für alle. Sondern Arbeit muss, also das Verhältnis von Arbeit und der Ertrag meiner Arbeit, das ist doch sehr, sehr stark miteinander verbunden und auch in einer traditionellen Prägung oder Blickrichtung ist das eigentlich selbstverständlich. Wenn da nicht die ganze Geschichte eingespiesen wird dass eine Gesellschaft auch zu wenig Arbeit zur Verfügung stellen kann, Arbeitslosigkeit und so weiter. Aber das sind ja eigentlich andere Dinge als bedingungsloses Grundeinkommen, oder? Dann geht's ja um Absicherung. Was ist, wenn jemand nicht arbeiten kann? Aber ich glaube, für eine Gesellschaft ist das nicht gut, wenn es viele Leute gibt, die nicht arbeiten und letztlich vom Lohn der anderen abhängig sind. Und jetzt könnte man sagen, gut, es gibt einen maßlosen Reichtum, aber ich glaube, das Grundgefühl in der Gesellschaft ist nicht, dass diejenigen, die nicht arbeiten wollen, können, dass die von diesen maßlos Reichen finanziert werden, sondern das Grundgefühl ist, dass sie so von allen, die arbeiten, mitfinanziert werden. Und das verlangt von den Menschen eine Großzügigkeit und es ist relativ schwierig, Großzügigkeit zu verlangen und nicht nur Fairness, ja.
Was ich aber an dieser Fragestellung schwierig finde, ist natürlich das Ding, wo zieht man die Linie zwischen kann nicht und will nicht, ne? Also ich denke, das ist völlig klar, wenn Leute nicht arbeiten können, dann ist das nicht zu erwarten und dann werden die von uns allen mit durchgetragen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit und ist auch schön. Das Problematische ist aber, diese Linie zu ziehen, ne? Was ist kann nicht und was ist will nicht? Das kann ja auch mal changieren, ne? Das muss ja nicht ein Leben lang gleich sein, sondern das kann ja auch mal vielleicht eine Woche so und dann einen Monat wieder anders sein. Finde ich unheimlich schwierig da. Also da muss ja an sich Detektiv und Psychotherapeut in einer Person sein. Und auf der anderen Seite denke ich auch immer schon auch, dass Arbeit teilweise leider auch wirklich ein schlechtes Image hat. Also ich kenne so Leute oder kannte auch Leute, wo ich dachte, ey, geh mal arbeiten, also jetzt nicht so platt dahergesagt, sondern mach das für dich so, das wird dir gut tun. So, du wirst ein gutes Gefühl haben und das muss ja auch, finde ich, nicht zwingend Lohnerwerb sein. Man kann ja auch sagen, man engagiert sich irgendwo ehrenamtlich, das ist ja auch Arbeit, aber geh mal arbeiten und mache was mit deiner Energie, mit deiner Kraft, mit deinem Wissen. Ist, glaube ich, auch was oft auch viel zu negativ noch betrachtet wird.
Ja, also ich glaube, nicht zu arbeiten, das stellt ganz stark die Sinnfrage. Also wer bin ich in dieser Gesellschaft? Und dann noch in einer Gesellschaft, die sich ganz besonders über Arbeit definiert. Oder das ist ja anders heute mit den Reichen, oder? Auch ein Superreicher kann sich heute nicht leisten, nicht ein Workaholiker zu sein, oder? Der sein Sozialprestige kann er nicht einfach nur mit dem Reichtum, sondern da muss er auch einer sein, der eben ganz viel arbeitet. Und da nicht mit dazu zu gehören, das ist sicher für Lebenssinn, ist das sicher nicht hilfreich, sondern sehr schwierig.
Wobei das ja, es gibt ja sowas zum Beispiel wie eine Feierbewegung oder ähnliches, die da irgendwie das Ziel haben, möglichst schnell in Rente zu kommen und dann das Leben als Privatier zu leben. Also ich glaube, da gibt es schon auch so eine Bewegung, die sagt, das soziale Prestige ist mir egal. Hauptsache, ich habe frei und kann machen, was ich will. Vielleicht ist dieses Workaholic-Ding eher so ein Generationssache.
Ne?
Ja, aber genau, sowas wie Frugalisten und Co. Mhm. Und was mir bei der ganzen Debatte eigentlich irgendwie immer zu kurz kommt, ist genau diese positive Wertschätzung einer, ja, in Balance, wie auch immer man das nennen möchte, aber von einer Arbeit, die ja wirklich auch was Positives mit demjenigen macht, der sie tut.
Aber also, sie muss auch da sein.
Ja,
die Arbeit muss vorhanden sein, okay. Und sie muss, finde ich, auch fair ausgestaltet sein. Ist auch ganz wichtig. Mhm. Also man kann nicht Leute dazu zwingen, irgendwelche Drecksjobs anzunehmen, so nach dem Motto, freu dich, dass du arbeiten darfst, ist doch voll schön.
Ja, das stimmt.
Sondern da sind wir dann wiederum auch im Bereich der unternehmerischen Verantwortung. Mhm. Ne? Also als Unternehmer musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du Arbeitsbedingungen bietest, die also mindestens menschlich sind, ne?
Also. Ja, da bin ich voll bei dir, aber ich meine jetzt so diesen Mindset in der Gesellschaft zu sagen, okay, arbeiten per se jetzt mit guten Bedingungen und so ist etwas Wertvolles und Schönes und Gutes. So. Und
macht da Spaß,
macht Spaß. Ich habe das Gefühl, dass da gibt es auch Bereiche, wo das irgendwie gekippt ist und wo man das Gefühl hat, dass Arbeit ist alles schlimm und lass mich bloß damit in Ruhe. Ja.
Mhm. Oder dieses Konzept des Sinns gar nicht mehr da ist. Politisch muss man das Ganze, kann man nicht zuletzt in so Bereichen des Abwägens operieren, sondern man muss Entscheidungen fällen.
Ja,
oder das Gesetz kann nicht sowohl als auch sein, sondern entweder oder, und da müssen rote Linien eingebaut werden. Ab da gilt dann das und das. Und da fließt so viel mit ein, auch diese ganze Geschichte, die wir haben seit der Industrialisierung, dass es so viel extrem sinnlose Arbeit gibt, also wo das, was ich vorher gesagt habe, sich dann nicht erfüllt, wenn man arbeitet, gibt es eine Sinnanreicherung. Also so ist das auf der einen Seite das Ideal, auch das biblische Ideal, dass Arbeit zum Menschen gehört und dass es auch ein Menschenrecht ist, arbeiten zu können, dass es zu einem Grundbedürfnis des Menschen, zu seinem Sein gehört, die Welt zu gestalten durch irgendwelche Formen von Arbeit. Und auf der anderen Seite diese vielen Erfahrungen, die das einschränken, Sinnlosigkeit der Arbeit, zu wenig Arbeit, und da gibt es nicht die reine Lehre, sondern das Nachstellen, aber prinzipiell das Wort, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, ist da so eine Herausforderung oder so eine Richtlinie oder so ein Fairness-Ziel? Was wäre eigentlich das Ideal? Das Ideal wäre, dass alle, die arbeiten können, eine sinnvolle Arbeit haben und auch dieser nachgehen, oder? Das wäre die heile Welt.
Hört sich gut an.
Ich wollte noch nachschieben, Arbeit kann auch kaputt machen. Auch sowas gibt's ja, ne? Also, gab's bei den Bergleuten, gibt's heutzutage auch noch in ganz anderen Dimensionen. Also zum Beispiel mit so einem Paketboten möchte ich auch nicht tauschen, ne? So, also das, der Arbeit kann dich auch zerdrücken. Also auch nicht nur in verantwortungsvollen Positionen, sondern gerade auch in den schlecht bezahlten Jobs. Und da gibt es natürlich dann noch keine kommende Möglichkeit rauszukommen, ne? Also wenn man dann sagt, so, ich habe keinen Bock mehr jetzt auf diesen Job, der macht mich kaputt, das ist nicht so einfach, dann zum Arbeitsamt zu gehen, ne? Da muss man schon sich ein bisschen Mühe geben, dass man dann auch weiter finanziert wird. Was mir da eingefallen ist, ich weiß nicht, wie das bei euch war, ich war auch schon mal arbeitslos. Zwar nur ganz kurz, weil ich von einem Land in ein anderes gewechselt bin, und da bot sich das an, dass ich quasi mir so eine kleine Umzugspause nehme, um auch gut anzukommen. Aber
habe ich so gedacht, boah, cool, das wird jetzt voll die erholsame Zeit. Das war irgendwie eine total doofe Zeit für mich, weil ich nichts zu tun hatte. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal erlebt? Wart ihr auch mal arbeitslos oder zumindest so lahmgelegt?
Also ich habe mir nach dem Abitur 1,5 Jahre Zeit genommen. Da zuletzt war die Hälfte davon ungefähr war dann Schweizer Armee. Aber die andere Hälfte, das hat irgendwie nicht so geklappt mit dem Arbeiten und Jobben. Und boah, das hat sich ganz, ganz öde angefühlt. Als ich dann mit dem Studium angefangen habe, habe ich mich absolut privilegiert gefühlt, jetzt studieren zu können, und habe mich dann auch richtig reingelegt, ja. Aber das steckt mir eigentlich immer noch so ein bisschen in den Knochen, wenn ich an diese Zeit denke, boah, was für eine öde Zeit war das denn, ja.
Und Tobias, du warst immer voll produktiv bestimmt, oder? Als guter Protestant?
Natürlich, immer am Limit und darüber hinaus. Nein, aber tatsächlich, ich glaube, bei mir gab es nur diese eine Phase mal zwischen zwei Jobs. Das waren aber auch nur 4 Wochen. Wo ich jetzt nach der Schule irgendwie, wenn man so will, arbeitslos war. Aber da war ich eigentlich auch nur krank, also von daher war es auch egal. Habe ich das jetzt auch nicht als tolle Zeit in Erinnerung.
Oder Kurzarbeit, ne? Da haben ja auch viele Leute nochmal diese Erfahrung gemacht, unter anderem auch ich. So. Und es ist einfach so, es sind doofe Tage, ne? Man kriegt dann doch nicht so viel auf die Reihe, wie man sich das an sich wünschen würde, ne? Man sagt so, ach cool, hier jetzt tageweise frei, was man sich alles vornimmt am Ende des Tages, ist vielleicht auch Typsache, aber ich kann für mich sagen, ich habe viel weniger geschafft als in den Zeiten, wo ich arbeite, auch von den Nebenbei-Dingen, ne? So rund ums Haus zum Beispiel.
Ja, würdest du sagen.
Völlig absurd.
Ja, würdest du das sagen?
Ja. Ja, merkwürdig. Denn ich
du fällst dann einfach sofort in so ein Loch, weil du ein kleiner Workaholic bist und dann dir das Wichtigste fehlt, keine Ahnung.
Vielleicht wer weiß.
Müssen wir dazu mal.
Wenn und produktiv dann richtig, ja.
Also wenn man nicht einen Job hat, der völlig erschöpft, das gibt's natürlich auch und abnutzt und so. Mhm. Aber wenn das nicht so ist, dann ist eigentlich auch dieses Konzept von der schlagartigen Pensionierung eigentlich auch ein merkwürdiges Konzept, oder? Also, weil heute darf man ja schon fast fragen, ja, und was planst du für die nächsten 30 Jahre? Und lass es sonst 25 Jahre sein. Oder? Also einfach mit dem Camper rumzufahren und,
ja, das kommt, glaube ich, wirklich sehr auf den Job an, ne? Wenn man jetzt so, ich sag mal, in einer Profession ist oder auch so selbstständig, dann macht man ja auch oft auch Sachen, die einem wirklich auch was bedeuten und Spaß machen. Ich glaube, wenn man irgendwie 40 Jahre lang etwas gemacht hat, was einem vielleicht sogar körperliche Schmerzen verursacht hat und wo man jetzt auch nicht die mega Lust so hatte, dann geht dieses Konzept wahrscheinlich ganz gut auf, dass man sagt so, ab jetzt mache ich 30 Jahre, das auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich fand es ganz interessant, was du sagst, Tobias, dass man, weil das aus dem Text ja auch so ein bisschen rausgeht, die machen unnütze Dinge und unordentlich und keine Ahnung was. Also dieses strukturgebende Element von einer wie auch immer gearteten Tätigkeit, das muss ja nicht immer die Erwerbstätigkeit sein, sondern es kann ja auch Ehrenamt sein oder was Kreatives und
Elternschaft.
So, aber genau, wir denken
aber
wir denken ja mal, ja, das wäre ja dann Care-Arbeit, wenn man so will, aber wir denken ja manchmal, nicht arbeiten ist rumliegen und essen oder so. Keine Ahnung, ich glaube, da kann man, glaube ich, sehr viele Nuancen noch besprechen und so. Uns ging es ja heute eigentlich mal darum, so ein bisschen zu gucken, dieser doch etwas provokante Text, je nachdem, aus welcher politischen Couleur man das liest. Ja, manchen spielt es voll in die Karte, die jetzt sagen, ey, wir brauchen Law and Order, wir brauchen das und jenes. Und wie können dieser ganzen Leute einfach nichts tun? So, also den Sound haben wir ja und auf der anderen Seite haben wir so diese Stimmung, ach, jetzt hört mal auf mit diesen ganzen Regeln und immer arbeiten und komm, wir machen hier irgendwelche Strukturen, dass alle irgendwie schon mal safe sind. Ob das jetzt realistisch ist, was das mit der Wirtschaftsleistung des Landes auf Dauer macht und so weiter, so what? Aber wir canceln dieses Ethos ab. Und ich glaube, so da so diese Balance zu finden, ich glaube, also das war zumindest meine Motivation zu sagen, Peter, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Text.
Da prallen wirklich Welten aufeinander, ne? Das also auch wirklich, also tiefe Überzeugungen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist von denen, die das nutzen, um anderen zu sagen, geht mal arbeiten, es ist ja nicht zum ersten Mal, dass ein Bibelzitat aus dem Kontext gerissen wird, um damit Machtpolitik zu machen. Ne? Das ist die Bibel, glaube ich, gewohnt. Da hat sie Hornhaut.
Ja, aber wenn ich jetzt mal euch eine Frage zurückgebe, nachher möchte ich noch was historisch im ganz großen Rahmen einordnen. Es gibt aber sehr, sehr wenige Parteien in Deutschland. Also das geht, ich weiß nicht, gegen eins oder gegen null, vielleicht auch gegen null, wo die Leute, wenn sie sie wählen, sagen können, doch, die setzen sich dafür ein, dass ich nicht arbeiten muss. Ich glaube, das, wenn man nämlich das mal so fragt, dann sind das doch ganz wenige. Und es könnte auch sein, dass solche, die nicht so arbeiten wollen, trotzdem extrem rechts wählen. Also
Das stimmt schon. Das kann man nicht unbedingt wahrscheinlich in einen Topf werfen.
Das ist ein bisschen ein Durcheinander, oder irgendwie?
Und
vielleicht gab es noch die APPD, ne? Weil es sie noch gibt, die asoziale Pogo-Partei Deutschlands. Ich glaube, die hatten Saufen als Programm. Das klingt nicht so nach Arbeiten.
Ja, genau. Ja. Und im großen Rahmen, das ist manchmal ganz kompliziert und das Potenzial in Bibeltexten, wie sie sich entfalten, ist manchmal, fragt man sich, wie lange hat das gedauert und so, bis ich das durchgesetzt habe. Aber auch in einem solchen Vers und natürlich noch in anderen Versen, also mal Paulus, der so stolz arbeitet, der sagt, jeder soll im Stand bleiben, indem er berufen worden ist, wo natürlich auch Arbeit mit dazugehört. Durch die Bibel und das biblische Weltbild ist trotzdem eine immense Wertschätzung der Arbeit in unsere Kultur hineingekommen. Ich habe mal ein Interview gelesen oder ein Büchlein des damaligen Erzprimas der Benediktiner, und dann wurde er gefragt wegen ihrer Klöster in Afrika, so mit Vorurteilen, dass die dort nicht arbeiten. Da seid ihr ja mitten unter Leuten, die da nicht, also so wirklich wüste Vorurteile, die nicht arbeiten. Und anstatt einfach so auf das Vorurteil einzugehen, hat er gesagt, was sollen wir uns da Sorgen machen? Kein Problem. In Europa haben wir mehr als 500 Jahre gebraucht, bis die Leute ihre Arbeit dann auch schätzten, oder? Weil Handwerk und alles war verachtet. Natürlich gab es Handwerkerorganisationen, die einen gewissen Stolz hatten, aber so prinzipiell von oben her in der gesellschaftlichen Hierarchie, Arbeit war verachtet. Und dass jetzt Arbeit so mit das Wichtigste im Leben gilt, oder vor 40 Jahren haben noch viele Frauen nicht gearbeitet, jetzt ist auch eben das Wichtigste im Leben kann man doch auch nicht Müttern vorenthalten. Und also man könnte es an ganz verschiedenen Orten zeigen. Da ist nochmals etwas durchgebrochen und manchmal natürlich auch in Extreme gesteigert. Oder wenn wir jetzt den Workaholismus betrachten, den es an so vielen Orten gibt. Und ich denke auch, wenn wir da sagen, ja, wer war eigentlich vor 250 Jahren workaholisch? Dann finden wir am leichtesten im Pietismus Beispiele dafür. Also
Das können wir Protestanten.
Ja.
Also es ist auch maßlos, ne? Es ist eine Form von Maßlosigkeit, finde ich. Also wenn du zu viel arbeitest, ne, dich dann durchaus vielleicht auch aufplusterst und so und wichtig machst oder irgendwelche Ziele erreichen willst, da sind ja die Leute auch heute noch, die man zurufen will, Alter, geh mal vom Gas, ne?
Ja.
Weil es ja auch gar nicht unbedingt effizient ist, ne? Oder man das Gefühl hat, ja, okay, es ist jetzt vielleicht von der Uhr viel, aber wenn ich jetzt den Output mir anschaue, geht so, ne? es gibt auch Leute, die arbeiten viel und haben auch extrem Output, korreliert nicht unbedingt immer.
Gutes Stichwort. Bevor wir jetzt zu lang werden,
jetzt sollten wir mal was essen, glaube ich.
Wollen wir mal aufhören, genau, weil sonst treten wir es in die Breite und da kommt nicht viel Neues mehr. Warum? Und dann essen wir mal was.
Ist Podcasten eigentlich Arbeiten? Weil während des Podcastens darf man auf jeden Fall nicht essen, würde ich sagen. Das ist nicht so schön.
Das hast du sehr weise erkannt, Tobias. Genau, während des Podcasts bitte nicht essen. Daraus können wir zwingend ableiten, ja, das ist Arbeit.
Oder so ähnlich. Zumindest oder, wenn man sich der darauf schneidet. Aber Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und dieses Thema mal zu umkreisen. Und ich finde, Tobias, da hast du völlig recht. Das ist aktuell eine ganz heiße Debatte, die wir da führen und wo man dringend, finde ich, auch nochmal ja nicht nur irgendwas nachplappern sollte, sondern sich echt mal Gedanken darüber machen muss, was das bedeutet.
Also ich hoffe, dass wir jetzt da keine unnütze Dinge betrieben haben, wie es in diesem Bibeltext steht. Und staune einfach zum Abschluss nochmals mit diesem Bibeltext, das ist kurz davor. Mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Wie sich so ein Wort, das da speziell auf Paulus bezogen ist und gar nicht meint, alle sollen so, sondern am Tag arbeiten, reicht schon. Wie es so 2000 Jahre so langsam wuchert und dann plötzlich sich entfaltet und es wird zum gesellschaftlichen Ideal. Okay, da staune ich jetzt zum Abschluss.
Hätte auch nicht gedacht, der Paul.
Das hätte er nie gedacht.
Vielen Dank euch beiden, dass wir einfach mal so eine Arbeitsrunde, einen Arbeitskreis hier machen konnten. Ein bisschen darüber nachzudenken. Ich glaube, das Thema ist auch emotional an vielen Stellen, je nachdem, wer die Debatten führt und da betroffen ist. Ich glaube, so ein Podcast kann nur ein erster Einstieg sein, in die Richtung mal weiterzudenken. Aber ich fand den Text jetzt spannend, weil er so geflügeltes Wort ist und irgendwie zumindest zum Teil der politischen Welt gerade oder der Diskussion irgendwie ja dafür spannend ist. Von daher danke, Peter, dass du uns da den Blick aus theologischer Perspektive geöffnet hast. So einen ersten Einblick zumindest. Wer da mehr Fragen zu hat, kann sich ja nochmal bei dir melden oder bei uns und dann können wir vielleicht nochmal ein, zwei weitere Folgen in so eine Richtung machen.
Prima, vielen Dank, Peter.
Auch danke an euch beide.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.